Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute am Mikrofon Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Die Bürger sollten alles wählen, außer der regierenden Partei, deren Gauner und Diebe keine Konkurrenz zugelassen hätten. Das hat heute eine der führenden Oppositionspolitikerinnen in Russland gesagt. Der Hintergrund ist natürlich, der Kreml hat praktisch jeden Konkurrenten, jede Konkurrentin mit Erfolgsaussichten von den heutigen Regionalwahlen im Land ausgeschlossen. Ein Thema in dieser Sendung. Wir sprechen außerdem über das überraschende Aus für die Afghanistan-Verhandlungen, das US-Präsident Trump via Twitter verkündet hat. Und wir fragen, wie geht es weiter in Großbritannien nach einer turbulenten Woche. Und im Anschluss an diese Sendung um 23.30 Uhr dann das Sportgespräch. Heute über das Abschneiden der deutschen Basketballer bei der WM in China. Zunächst aber, wie gesagt, der Blick nach Russland. Eigentlich sind es nur Regional- bzw. Kommunalwahlen, die da heute stattgefunden haben, aber sie gelten trotzdem als wichtiger Stimmungstest für den russischen Präsidenten Wladimir Putin und für die Regierungspartei Einiges Russland. Aus Moskau berichtet Thielko Gries.
Einige Stunden nach Schließung der Wahllokale in Moskau ist das meiste unklar, vor allem was die Ergebnisse der Wahl zum Stadtrat betrifft. Denn anders als bei früheren Wahlgängen hat das staatlich finanzierte Umfrageinstitut FZIOM keine Nachwahlbefragungen veröffentlicht, also jene Prognose, die auf Basis der Antworten erstellt wird, die Wählerinnen und Wähler nach der Abstimmung vor dem Wahllokal abgeben. Die Frage ist nun, warum die Prognose nicht veröffentlicht wurde. Es wird spekuliert, ob die Prognose für die Partei Einiges Russland und die vom Kreml unterstützten Kandidaten so mau ausgefallen ist, dass sie einstweilen zurückgehalten wird. Anders dagegen die Situation in St. Petersburg mit etwa 5,5 Millionen Einwohnern, Russlands zweitgrößte Stadt. Dort wurde der Gouverneur bestimmt, der in etwa die Funktionen eines Oberbürgermeisters wahrnimmt. Der Kandidat des Kremls war Alexander Beglow. Er sagte nach seiner Stimmabgabe: Ich wünsche mir normale, ehrliche Wahlen, dass sie ehrlich und offen sind. Die Bürger wählten die Zukunft der nächsten 5 Jahre für die Stadt. Nachwahlbefragungen zeigen, dass Beglow mit mehr als 50% der Stimmen gewonnen hat. Sollte sich dies nach Auszählung aller Stimmen so bestätigen, dann hat er ein für Gouverneure in Russland mattes Ergebnis eingefahren. Beglow gilt als sehr blass. Der Staatsapparat jedoch hatte vor den Wahlen sehr stark interveniert und die Konkurrenz so sehr bereinigt, dass unter diesen Bedingungen auch dieser Kandidat das Rennen machen konnte. Wichtig wird am Ende sein, wie die Resultate für die Partei Einiges Russland ausfallen. Sie ist ein wichtiger Pfeiler der Macht Präsident Putins. Allerdings ist die Partei im Verlauf der vergangenen 12 bis 18 Monate deutlich unbeliebter geworden. Das führte nun dazu, dass etliche Gouverneure und andere Kandidaten das Etikett Einiges Russland rasch ablegten und als Unabhängige kandidierten. Nun ist die Frage, ob dieses Kalkül aufgeht. Parteichef Dmitri Medvedev, der auch Ministerpräsident ist, dankte am Abend den Parteimitgliedern für die Arbeit im Wahlkampf. Dabei ist diese Arbeit gar nicht nur im Interesse einer politischen Kraft, sei es auch die regierende Partei Einiges Russland, sondern im Grunde aller unserer Bürger. Denn ich sage es noch einmal, wir tragen Verantwortung für die Situation im Land. Und dieser Tag hat bestätigt, die Partei behält die Unterstützung einer sehr bedeutenden Anzahl von Bürgern unseres Landes. Bei der Stadtratswahl in Moskau ist technologisch etwas für Russland Neues ausprobiert worden, die elektronische Stimmabgabe. Das System wurde in 3 Wahlbezirken ausprobiert, in einem fiel es zeitweise aus. Die Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, Ella Pamphilova, erklärte jedoch, die Tests seien erfolgreich verlaufen. Allerdings hatten Wahlbeobachter scharfe Kritik geübt. Nun sei es viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, zu überprüfen, ob Stimmen hinzugefügt oder verändert werden. Insgesamt zog die Wahlkommissionschefin dieses Fazit. Anhand der zurzeit zur Verfügung stehenden Daten ist die Wahl in keinem einzigen Wahllokal für ungültig erklärt worden, was ein Beleg für eine ehrliche Abstimmung sei. Was Pamphilova nicht erwähnte, die politische Konkurrenz, die eine lebendige Debatte erst ermöglichen kann, wird in fast allen Regionen Russlands schon weit vor dem Wahltag ausgebremst. Überraschungen sind selten geworden.
Informationen aus Moskau von Tilko Gries. Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan, das war eines der zentralen Wahlversprechen von Donald Trump. Und seit Monaten, seit vergangenem Sommer, um genau zu sein, ließ die US-Regierung verhandeln über ein Abkommen mit den Taliban. Und damit ist jetzt Schluss. Ziemlich überraschend hat Trump die Verhandlungen abgesagt, in letzter Minute vor einem Geheimtreffen, das eigentlich heute hätte stattfinden sollen und nun eben nicht stattfindet, wegen eines tödlichen Anschlags in Kabul. Viele Fragen sind jetzt offen. In Washington spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Sarah Zerback. Frau Zerback, die Absage Trumps, die kam wie üblich via Twitter. Warum konkret hat er die Gespräche nun beendet?
Ja, genau mit dieser offiziellen Begründung, die Sie gerade zitiert haben. Das ist also der Tweet. Da hat Donald Trump nach eigenen Worten gesagt, die Gespräche wurden sofort gestrichen, also diese Geheimgespräche, als er von den jüngsten Anschlägen der Taliban in Kabul erfahren hätte. Damit begründet er das und bezieht sich eben auf die Selbstmordanschläge, über die die USA ja am Donnerstag informiert hatten, als 12 Menschen mindestens getötet wurden und darunter eben auch ein US-Soldat. Und sagen wir mal so, man kann sich schon fragen, warum das jetzt ausgerechnet der eine gefallene US-Soldat zu viel ist. Weil so tragisch dieser Verlust jedes einzelnen Menschenlebens natürlich ist, es wurden schon mehr als 2400 US-Soldaten getötet. Seit die Vereinigten Staaten 2001 war das Jahr in Afghanistan einmarschiert sind nach 9/11. Und deshalb ist es jetzt auch nicht weit hergeholt zu vermuten, dass das Motiv für die Absage dann vielleicht doch noch ein anderes sein könnte. Und das ist eben die Kritik an den Gesprächen, der Druck inzwischen auch aus den eigenen Reihen der Republikaner eben daran, mit den Taliban überhaupt zu verhandeln.
Ich habe ja schon gesagt, eines der zentralen Versprechen von Donald Trump war ja der Abzug der Truppen, aber kann der US-Präsident sich das jetzt erlauben, also im beginnenden Wahlkampf diese Gespräche einfach abzublasen?
Ja, noch ist ja überhaupt ein Fragezeichen dran zu setzen, ob er die Friedensgespräche denn überhaupt auch beendet hat. Also da gibt's eben dann einmal auch die Lesart, ja, er hat das geschrieben, er hat in diesem Tweet eben gesagt, dass er nicht nur diese Geheimgespräche, die einmal separat mit dem afghanischen Präsidenten stattfinden sollten und eben auch mit den Taliban, dass er die beendet, sondern auch weitere Friedensverhandlungen, das hat er gesagt. Aber da wird jetzt schon nochmal drüber spekuliert, ob es dabei tatsächlich bleibt, weil, Sie sagen es, das ist eben ein wahnsinnig wichtiges Thema für Donald Trump. Es ist ein wahnsinnig wichtiges und großes Wahlversprechen, das er 2016 gegeben hat, bevor er US-Präsident geworden ist und dass er da im Nachhinein auch immer wieder wiederholt hat, mit dem er jetzt auch Wahlkampf macht. Eben, ist ja keine 2 Wochen her, da hat er verkündet, dass fast 5000 US-Soldaten aus dem Land abgezogen werden sollen. Und das war ja immer verknüpft eben mit den Friedensverhandlungen. Also nur wenn die erfolgreich enden, womit eben bis vor wenigen Tagen ja noch beide Seiten offiziell gerechnet hatten, nur dann werden eben US-Soldaten auch von afghanischem Boden abgezogen innerhalb von 135 Tagen. Und da muss man sagen, das sind ohnehin schon viel weniger als ursprünglich mal versprochen. Da hatte Donald Trump in den letzten Wochen auch schon von ganz anderen Dimensionen gesprochen und wollte eigentlich alle nach Hause holen. Also da ist jetzt schon der Druck ziemlich groß zu liefern vor den anstehenden Wahlen 2020.
Wie sind die Reaktionen in Washington ausgefallen?
Ja, da können wir vielleicht mit der prominentesten Äußerung mal anfangen. Jetzt auf den Sonntag kommt die von Mike Pompeo, vom Außenminister, auf CNN, dem Nachrichtensender, hat er ein Interview gegeben und auf die Frage, ob denn tatsächlich jetzt auch die Friedensgespräche insgesamt betroffen seien und die beendet werden, hat er gesagt, wir werden sehen, we will see. Damit, so wird das hier interpretiert, hat er ja zumindest nicht ausgeschlossen, dass es weitergeht und hat auch sozusagen da noch offen gelassen, dass die Amerikaner weiterhin eben an die Friedensgespräche glauben, auch wenn er nicht gesagt hat, wann die konkret wieder anfangen müssen. Er hat nur gesagt, für diesen Neustart, da müssten die Taliban bald bedeutsame Zusagen machen und die vor allen Dingen auch einhalten. Da hat sich jetzt auch nochmal der ehemalige Verteidigungsminister James Mattis geäußert und hat gesagt, also den Taliban vertrauen, das sei hier eben die ganz große Schlüsselfrage. Und da muss man sagen, das steht natürlich insgesamt über den Friedensgesprächen nicht erst, seit die jetzt in Abrede gestellt werden. Und das wird sicherlich noch in der nächsten Woche, wenn der Kongress hier wieder zusammenkommt aus der Sommerpause, ein Riesenthema sein.
Vielen Dank, Sarah Zerback in Washington. Welche Reaktion hat das Ende der Gespräche in Afghanistan ausgelöst? Von dort berichtet Silke Dietrich.
Die Amerikaner selbst werden mehr als alle anderen darunter leiden, dass sie die Gespräche abgebrochen haben, steht in dem Statement der Taliban, schreibt der afghanische Nachrichtensender Tolu News. Die bisherigen Verhandlungen seien gut verlaufen. Beide Seiten hätten sich sogar darauf geeinigt, dass es einen innerafghanischen Dialog geben sollte bis zum 23. September. Es sei nur noch darum gegangen, das Abkommen zu unterschreiben. Nach wie vor seien die Taliban dazu bereit, steht in dem Statement, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, wenn auch die USA bereit seien, ein Abkommen zu schließen, statt Krieg zu führen. Beide Seiten, also sowohl die Taliban als auch die USA, schieben sich gegenseitig die Schuld zu, wer dafür verantwortlich ist, dass ein Abkommen nicht zustande gekommen ist. Die afghanische Regierung stellt sich dabei auf die Seite der USA. Der Sprecher Siddiqui sagte heute in einer Pressekonferenz: Wir stehen dahinter, was US-Präsident Trump heute in seinen Tweets geschrieben hat. Wir hatten die gleichen Bedenken hier in Kabul wie er in Washington. Die afghanische Regierung hat über das Abkommen drüberlesen dürfen, hätte es aber nicht mit unterschreiben dürfen. Denn von den Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban war die afghanische Regierung bislang ausgeschlossen und darüber nicht besonders glücklich.
That whatever was going on in Qatar after all those rounds of talks and negotiations for the 10 months and more.
Nach all den Monaten, in denen verhandelt wurde, hatten wir darauf gehofft, dass am Ende ein Waffenstillstand dabei herumkommt und dass wir dann direkt mit den Taliban hätten weiterverhandeln können. Aber wir haben beobachtet, dass dies nicht der Fall ist. Wir glauben daran, dass die afghanische Regierung und die Afghanen selbst einen Frieden erreichen können. Einen Frieden, in dem die Taliban keine Afghanen mehr töten.
Eine Peace, in which Taliban will not kill Afghans anymore. So that's what we think.
Einige Afghanen hatten sich schon Hoffnungen gemacht, dass ein Abkommen zwischen den USA und den Taliban ein erster Schritt sei zum lang ersehnten Frieden im Land.
Und jetzt ins Inland zu einem neuen Machtkampf. In etwa 2 Wochen wählen die Grünen im Bundestag eine neue Fraktionsspitze. Und diese Ankündigung gestern Abend, die kam überraschend. Cem Özdemir und die Bremer Abgeordnete Kirsten Kappert-Gonter haben ihren Hut in den Ring geworfen. Und diese Bewerbung kann man auch interpretieren als Kritik an der Arbeit der Amtsinhaber. Theo Gers über eine Kampfkandidatur im Hauruck-Verfahren.
Cem Özdemir will wieder in die erste Reihe und eröffnet einen Machtkampf bei den Grünen. Zusammen mit der Bremer Bundestagsabgeordneten Kirsten Kappert-Gonter hat der 53-Jährige überraschend angekündigt, in gut 2 Wochen für den Vorsitz der Grünen Bundestagsfraktion zu kandidieren. Die Kampfkandidatur richtet sich gegen Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, die die Fraktion seit 2013 führen und sich ebenfalls wieder zur Wahl stellen. Ein fairer Wettbewerb tue der Fraktion gut, nach außen wie nach innen, schreiben Özdemir und Kappert-Gonter in ihrer Bewerbung. Bis zur Bundestagswahl gehe es darum, auch als kleinste Fraktion im Parlament mit neuem Schwung der Gegenpol einer schwachen Regierung zu sein. Im Umkehrschluss heißt dies, dass es der kleinsten Oppositionsfraktion unter der Führung von Göring-Eckardt und Hofreiter aus Sicht der Herausforderer derzeit an Durchschlagskraft mangelt. Die Fraktion sei am schlagkräftigsten, wenn jeder und jede eine aktive Rolle übernehme und die eigenen Stärken auch ausspielen könne, schreiben Özdemir und Kappert-Gonter in ihrem Bewerbungsbrief. Ihre Kampfkandidatur wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar latente Unzufriedenheit in der grünen Fraktion. Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sind dort nicht umstritten, aber beide führen die 67 Abgeordneten eher mit Routine. Eine Aufbruchstimmung, so wie sie das Duo Robert Habeck und Annalena Baerbock an der Parteispitze ausgelöst hat, vermitteln beide hingegen nicht. Hier sehen Özdemir und Kirsten Kappert-Gonter offenbar ihre Chance, zumal Hofreiter und Göring-Eckardt bei der letzten Wahl zum Fraktionsvorsitz nur jeweils auf 2/3 der Stimmen kamen, ohne dass es damals Gegenkandidaten gegeben hätte. Özdemir räumte später ein, er wäre auch damals schon gerne Fraktionsvorsitzender geworden, habe aber keine Mehrheit in der Fraktion gesehen. Nun ist das offenbar anders. Özdemir war während der Verhandlungen über die Bildung einer Jamaika-Koalition im Bund lange als möglicher Außenminister gehandelt worden. Damals war er einer der beiden Parteivorsitzenden der Grünen, bis im Januar 2018 Habeck und Baerbock die Parteiführung übernahmen. Özdemir steht seitdem als Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Bundestages nur noch in der 2. Reihe. Kirsten Kappert-Gonter wurde 2017 in den Bundestag gewählt. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist Sprecherin für Drogenpolitik und Gesundheitsförderung. Sie zählt zum linken Parteiflügel, träte damit gegen Hofreiter an. Özdemir, der zum realpolitischen Flügel der Grünen zählt, wäre der Gegenkandidat für Göring-Eckardt. Özdemir ist allerdings vor allem beim linken Flügel der Grünen eher unbeliebt, andererseits in der Öffentlichkeit bekannt und populär. Auch deshalb wird der in Schwaben geborene Sohn türkischer Gastarbeiter auch häufig als möglicher Nachfolger des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann genannt. Kretschmann ist 71 und will in Kürze erklären, ob er 2021 noch einmal antreten will. Würde Özdemir nun an die Fraktionsspitze in Berlin gewählt, könnte er sich auch besser als möglicher Nachfolger Kretschmanns profilieren.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Theo Gers. Fristverlängerung, ja oder nein? No-Deal-Brexit, ja oder nein? Neuwahlen, ja oder nein? Nach einer ziemlich turbulenten Woche ist die Zahl der Fragezeichen in London in Sachen Brexit ja nicht gerade kleiner geworden. Und das liegt auch daran, dass Premierminister Boris Johnson angekündigt hat, auf keinen Fall eine Fristverlängerung zu beantragen. Oder mit anderen Worten, dass er plant, das Anti-No-Deal-Gesetz seiner Gegner schlicht zu ignorieren. Und derweil geht die Erosion der Tories-Fraktion mit dem Rücktritt der Arbeitsministerin Amber Rudd munter weiter. Aus London berichtet Imke Köhler.
Fristverlängerung, ja oder nein? Das ist die Frage, die jetzt die Debatte in Großbritannien beherrscht. Das Anti-No-Deal-Gesetz, das morgen in Kraft treten soll, würde Boris Johnson dazu verpflichten, in Brüssel eine Brexit-Verschiebung zu beantragen, wenn es nicht vorher noch einen Deal gibt. Aber Johnson will auf keinen Fall um eine Fristverlängerung bitten. Was soll das heißen, fragt der BBC-Moderator Andrew Marr, Finanzminister Sajid Javid. Wird der Premier etwa nicht das Gesetz befolgen?
Of course we'll obey the law, but we will look at October 19th and we will not
after that council the prime minister would ask for an extension because that is the law of this country.
We will not change our policy.
Natürlich werden wir das Gesetz befolgen, sagt Javid, aber wir werden nicht unseren Kurs ändern. Und wie soll das funktionieren, fragt der Moderator und macht darauf aufmerksam, dass das nicht zusammenpasst. Keine klare Antwort darauf. Gekämpft wird inzwischen mit allen Mitteln. Wie der Daily Telegraph berichtet, plant die Regierung, vor das höchste Gericht zu ziehen, um eine Verschiebung des EU-Austritts zu verhindern. Dem Bericht zufolge bereiten die Berater von 10 Downing Street einen Showdown vor dem Supreme Court vor und schmieden zudem Pläne, wie sie die EU-Strukturen hintertreiben könnten, falls Brüssel einer Brexit-Verschiebung zustimmen sollte. Ungläubiges Staunen, um nicht zu sagen Entsetzen bei der Opposition. John McDonnell, ein hochrangiger Labour-Abgeordneter, kann kaum glauben, was da vor sich geht.
We've got a Prime Minister now who's saying he won't even abide by the law. By the law? I've never heard that before.
Wir haben jetzt einen Premierminister, der sagt, er werde das Gesetz nicht befolgen. Das Gesetz nicht befolgen? Das habe ich vorher noch nie gehört, so McDonnell. Unterdessen hat Amber Rudd, die gestern Abend als Arbeitsministerin zurückgetreten ist, noch einmal die Beweggründe für ihre Entscheidung dargelegt.
There is this huge machine preparing for no deal.
Da ist diese gewaltige Maschinerie, die den No-Deal vorbereitet. Man könnte ein 50-50-Verhältnis erwarten, was die Vorbereitungen für einen Austritt mit Deal oder ohne Deal angeht. Aber das ist es nicht. 80-90% der Zeit verwendet die Regierung darauf, den No-Deal vorzubereiten. Und der fehlende Versuch, tatsächlich einen Deal zu bekommen, hat 21 meiner Kollegen dazu gebracht, zu rebellieren. Und ich werde mich ihnen anschließen. Den Parteiausschluss der moderaten Tory-Rebellen hat Rudd als politischen Vandalismus gebrandmarkt. Mit Rudds Rücktritt hat sich die Regierungskrise weiter verschärft. Und möglicherweise verliert Boris Johnson bald noch mehr Unterstützer. Aus den Reihen der Conservative Party ist zu hören, dass weitere Abgeordnete die Partei verlassen könnten. Zumal dann, wenn der Premier tatsächlich das Anti-No-Deal-Gesetz ignorieren sollte. Morgen tritt noch einmal das Unterhaus zusammen. Dann will die Regierung, nach jetzigem Stand, einen weiteren Antrag auf Neuwahlen einbringen. Chancen durchzukommen hat der allerdings kaum.
Aus London war das ein Beitrag von Imke Köhler. Seit Monaten schon wird ja das 100-Jahres-Jubiläum der Bauhausschule gefeiert. Und das ist schon auch ein Hinweis darauf, wie einflussreich diese Schule, dieses Bauhaus und der Stil immer noch ist. Heute gab es dazu noch einen weiteren Höhepunkt.
Das Bauhausmuseum Dessau ist hiermit eröffnet. Nach nur 2,5 Jahren Bauzeit hat Dessau ein gläsernes Museum im Herzen der Stadt. 125 Meter lang, 12 Meter hoch, 30 Millionen Euro teuer. Mit einem Festakt und 400 Gästen wurde das Museum eröffnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach in ihrer Festrede von einem guten Stück deutscher Geschichte, die das Bauhaus verkörpere. Nach einem Rundgang durch die Ausstellung zeigte sich die Kanzlerin begeistert.
Ich fand es sehr beeindruckend und Dessau kann stolz darauf sein, jetzt auch wieder ein ganz neues Zentrum zu haben mit diesem neuen Bauhaus. Und ich wünsche, dass möglichst viele Menschen es auch nutzen. Und man sieht ja an dem Interesse der Bevölkerung, dass das doch was Großes wird.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff ist überzeugt, das war nicht der letzte Besuch der Kanzlerin im neuen Bauhausmuseum in Dessau.
Es ist eine einzigartige Sammlung, es ist eine hervorragende Präsentation. Sie war begeistert und ich vermute mal, ich kenne sie ja so ein bisschen, sie hat auch immer mal den Faible, sich bestimmte Sachen noch mal privat, ganz in Ruhe, ohne Öffentlichkeit anzusehen. Hier wird sie garantiert noch mal auftauchen.
Mit dem Neubau können nun 1500 Exponate aus der umfangreichen Dessauer Bauhaussammlung gezeigt werden, darunter die berühmten Rohrstühle, Webarbeiten und Tapeten. Ein neuer touristischer Anziehungspunkt für Dessau-Roßlau, der Besucher nun auch in die Innenstadt locken wird und mit dem auch die Dessauer Frieden schließen werden, trotz vieler kritischer Stimmen, so Oberbürgermeister Peter Kuras.
Ich bin überzeugt davon, wenn die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt diese interessante Ausstellung sehen, was dort für Schätze sind, aber wenn sie auch dieses moderne Gebäude, was ja auch von innen einen sehr starken Eindruck macht, dann glaube ich, werden sie dieses Museum auch liebgewinnen und einen bestimmten Stolz darauf entwickeln.
Nach dem offiziellen Teil hatten dann auch die Dessauer Gelegenheit, ihr neues Museum kennenzulernen. Etwa 1500 wollten sich die Ausstellung am ersten Tag ansehen. Ministerpräsident Haseloff brachte es auf den Punkt: Ein guter Tag für Dessau, ein guter Tag für Sachsen-Anhalt.
Rainer Haseloff hatten wir gerade noch gehört im Beitrag von Grit Lichtbau. Und zum Ende dieser Tageszusammenfassung folgt jetzt noch der Blick in die Zeitungen von morgen. Und in die Kommentarspalten hat für uns heute Sonja Helmke geblickt.
Ja, dass US-Präsident Trump ein Treffen mit Taliban-Anführern und dem afghanischen Präsidenten Ghani kurzfristig abgesagt hat, ist ein Thema. Bittere Lektion für Trump, titelt die Neue Osnabrücker Zeitung und schreibt, mit den Taliban ist kein Frieden zu machen. Zu groß ihr Hass auf alles Westliche, zu fanatisch ihre Religionsauslegung. Dabei wollte das Weiße Haus unbedingt einen Friedensvertrag präsentieren, um gesichtswahrend die letzten US-Truppen aus dem Krisenherd herausholen zu können. Nach 18 Jahren Krieg ist es auch verständlich, dass die USA dieses unheilvolle Kapitel schließen wollen. Doch die nicht enden wollende Serie von Terroranschlägen der Taliban zwang Trump am Ende dazu, die geschichtsträchtige Inszenierung abzusagen. Aus Sicht der Magdeburger Volksstimme geht es nur noch darum, dass die US-Truppen ungestört abziehen können. Danach sind die staatlichen Sicherheitskräfte gar nicht in der Lage, dem Ansturm der Warlords zu begegnen. Diese werden sich ihre Stammesgebiete zurückholen und wer kann, wird versuchen, ihrem Terrorregime zu entkommen. Viele Kommentatoren befassen sich auch mit den grünen Politikern Özdemir und Kapat-Gonter, die ihre Kandidatur für den Vorsitz der Bundestagsfraktion bekannt gegeben haben. Die Nürnberger Nachrichten begrüßen die Entscheidung. Den Grünen kann es nur gut tun, dass Özdemir und Kapat-Gonter eine Kampfkandidatur wagen wollen. Denn so sehr die Grünen bisher als Partei im Aufwind waren und sich zur zweitstärksten politischen Kraft im Lande entwickelten, so wenig Eindruck machte die Bundestagsfraktion. Für die Heilbronner Stimme bringt die Kandidatur Spannung und Reibung in die zuletzt entspannte grüne Komfortzone, aber auch neue Unruhe in die Partei vor der Thüringenwahl. Die bisherigen Fraktionschefs führen geräuschlos. Die Abteilung Inspiration liegt hingegen bei den Parteichefs Baerbock und Habeck. Özdemir wird vor allem den linken Parteiflügel überzeugen müssen. Das wird schwer genug. Die Stuttgarter Zeitung äußert sich ebenfalls skeptisch. Ein nicht unbeachtlicher Teil des grünen Höhenflugs rührt daher, dass Habeck und Baerbock an der Parteispitze ohne Querelen agieren. Die aktuellen Fraktionschefs Göring-Eckardt und Hofreiter sind in der Öffentlichkeit deutlich weniger präsent. Diese Arbeitsteilung wäre mit einem Cem Özdemir mindestens gefährdet und damit auch der grüne Höhenflug. Der Kölner Stadtanzeiger blickt auf die Entwicklung der Grünen. Sie sind so seriös geworden, wie das bei ihrer Gründung niemand für möglich gehalten hätte. Sie stellen in Stuttgart einen Regierungschef, der ebenso gut in der CDU sein könnte. Sie bleiben bei Sondierungsgesprächen sitzen, während die FDP geht. Sie haben mit Baerbock und Habeck ein Duo an der Spitze, dem die Herzen bürgerlicher Schichten zufliegen. Und Flügel scheint es nur noch auf dem Papier zu geben. Die Vokabel, die alles zusammenhält, Verantwortung.
Das war die Presseschau von und mit Sonja Helmke. Vielen Dank dafür. Und das waren die Themen des Tages im Deutschlandfunk. Hier folgt jetzt im Anschluss das Sportgespräch. Maximilian Rieger spricht dort über das Abschneiden der deutschen Basketballer bei der Weltmeisterschaft in China. Unter anderem mit dem Präsidenten des Deutschen Basketballbunds, Ingo Weiß. Mein Name ist Benedikt Schulz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut.